Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Fast 34 Grad Celsius wurden diese Woche am Polarkreis gemessen. Und das gleich im Anschluss an Meldungen über Temperaturen um die 50 Grad in Kanada letzte Woche. Dort bedeutete die Hitze für hunderte Menschen den Tod. Die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Das sagen internationale Experten schon lange.
Wir vergessen, wie verletzlich wir als Menschen sind, was Hitze angeht. Ich bin Jahrgang 67, habe in der Pflegepraktikum noch allen immer Fieber gemessen. Diese Thermometer endeten alle bei 41 Grad. Warum? Weil mehr Körpertemperatur nicht sinnvoll ist zu messen, dann sind wir alle tot.
Und so warnte auch Moderator und Mediziner Eckart von Hirschhausen Anfang dieser Woche hier im Programm. Wie sind wir eigentlich, die Städte, die Krankenhäuser, die Infrastrukturen, vorbereitet auf solche Hitzewellen, von denen ja ganz sicher noch einige kommen werden? Tom Funke hat recherchiert.
Extreme Hitze hat gravierende Auswirkungen auf uns Menschen. Darauf macht der Leiter der Sektion Notfallmedizin am Universitätsklinikum Ulm, Dr. Klaus-Martin Muth, aufmerksam.
Dazu muss man auch wissen, dass ab einem gewissen Temperaturbereich Eiweiße, und wir bestehen nun mal im Wesentlichen auch aus Eiweiße, und auch Enzyme sind letzten Endes Eiweiße, nicht nur nicht mehr funktionieren, nicht mehr gescheit funktionieren, sondern sogar zugrunde gehen können.
Der menschliche Körper ist daher bestrebt, seine optimale Körpertemperatur zwischen 36,5 und 37,5 Grad möglichst lange zu erhalten.
Das wird an verschiedensten Stellen immer wieder kontrolliert. Die Bluttemperatur wird kontrolliert. Wir haben einen sehr komplexen Regelkreis und wir haben eigentlich auch Verteidigungsstrategien, sowohl gegen Kälte als auch gegen Hitze.
Dazu gehört etwa die Bildung von Schweiß. Denn das effektivste Mittel zur Kühlung ist Verdunstungskälte. Doch besonders an sonnigen, schwülheißen Tagen kommt unser Körper schnell an seine Grenzen. Die Folgen unter anderem ein Sonnenstich mit Übelkeit und Kopfschmerzen oder gefährlicher ein Hitzschlag, bei dem die Betroffenen Krämpfe oder Atemstörungen bekommen können, zu halluzinieren anfangen oder ins Koma fallen. Gefährdet sind vor allem Menschen, die im Freien arbeiten müssen, Ältere und Personen mit Vorerkrankungen. 2018 etwa, so Klaus-Martin Muth, gab es in den Bundesländern Berlin und Hessen 12 hitzebedingte Todesfälle pro 100.000 Einwohner.
Und wenn man das auf die verschiedenen Altersgruppen umrechnet, dann war die Rate bei den 75- bis 84-Jährigen schon 60 auf 100.000 Einwohner und bei den über 84-Jährigen 300 auf 100.000 Einwohner.
Weil in Deutschland die Bevölkerung immer älter wird, wächst auch die Risikogruppe der Älteren. In einer anderen Studie hat Jürgen Wasem, Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen, untersucht, mit welchen Vorerkrankungen Patienten hitzebedingt ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Besonders betroffen scheinen Menschen nach den Daten, die wir haben, zu sein mit Mukoviszidose, Menschen mit chronischer Hepatitis und Menschen mit psychischen Problemen. Außerdem kann man sagen, je höher die Pflegestufe ist, also bei Pflegebedürftigen, umso stärker wirkt der Effekt.
Derzeit zu kritisieren Jürgen Wasem und auch Notfallmediziner Klaus-Martin Muth, wüssten Ärztinnen und Ärzte und das Personal in Pflegeeinrichtungen oft noch zu wenig über den richtigen Umgang mit Hitzeschlägen und anderen Hitzekrankheiten.
Bis jetzt waren die Hitzeerkrankungen immer ein winzig kleines Teilkapitelchen. Man muss das Bewusstsein schärfen, dass es diese Hitzeerkrankungen gibt, dass die wahrscheinlich in der Zukunft zunehmen, um schon dazu zu führen, dass in der Präklinik die richtigen Maßnahmen gemacht werden. Also eben nicht nur ein kalter Wickel um den Hals, sondern aggressives Kühlen.
Wie etwa Hitzschläge richtig zu behandeln sind, darüber gibt es seit vergangenem Jahr erstmals eine sogenannte S1-Handlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte Auskunft. Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Empfohlen wird darin etwa die sogenannte schnelle parenterale Rehydrierung, also die Gabe von Flüssigkeit mit Hilfe einer Infusion. Aber auch auf der Ebene der Krankenhausgebäude und Infrastrukturen müsse umgedacht werden, sagt Dr. Hans-Guido Mücke, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Umweltmedizin am Umweltbundesamt Berlin. Das heiße zunächst einmal, CO2-Emissionen zu reduzieren.
Sei es jetzt in dem Kontext der Dämmmaßnahmen, Zero Emission von Krankenhäusern und von Pflegeheimen. Es gibt ein interessantes Projekt Click Green in Deutschland, wo Krankenhäuser und Seniorenheime mit involviert sind, aber auch Arztpraxen fangen an, sich des Themas auch von der Seite der Emissionsminderung zu nähern.
Seit 2017 gibt es zudem Handlungsempfehlungen für Hitzeschutzaktionspläne von Bund und Ländern. Sie sehen zum einen relativ kurzfristig umsetzbare Maßnahmen vor, wie etwa einen klimatisierten Raum pro Etage in Kranken- und Pflegeeinrichtungen. Daneben gibt es langfristigere Ziele, vor allem mit Blick auf den Städtebau. Die großen, versiegelten Flächen in vielen Städten, so Hans-Guido Mücke, würden die Hitze regelrecht speichern. Dies führt im Extremfall zu einem Temperaturunterschied von 10 Grad Celsius vom Zentrum zum Stadtrand. Gegenmaßnahmen?
Versiegelte Flächen zurückzubauen, den Grünanteil zu erhöhen, möglicherweise auch einen Blauanteil, damit ist Wasser gemeint, zu schaffen oder zu erhöhen, mit entsprechenden zusätzlichen Wassergaben im Sommer auch Kühlungseffekte in der Stadt zu erzeugen. Das können Springbrunnen sein, das können Wasserspiele sein oder auch aus dem französischen Bereich lernen wir da, dass es Sprühvernebler sind, die auch eingesetzt werden in Frankreich. Etwas, was bei uns testweise in einigen Städten schon ausprobiert wird.
Mit Aussicht auf eine längerfristige Verschiebung der hiesigen Temperaturen in Richtung Mittelmeerklima empfiehlt Hans-Guido Mücke zudem Fassaden- und Dachbegrünung und auch in Deutschland mittags eine Siesta nach spanischem Vorbild.